Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast bei Uli von Delft.
600 Millionen Menschen auf der ganzen Welt spielen Schach. Angeblich doppelt so viele wie Fußball. Und dass in den letzten Monaten ein regelrechter Schachboom ausgebrochen ist, das merken alle, die sich ein Turnierschachbrett zulegen wollen. Die waren nämlich bis vor kurzem ausverkauft. Pfingsten ist genau der richtige Zeitpunkt, finde ich, um über das komplexeste Spiel der Welt zu reden. Und ich mache das mit zwei Schachbegeisterten vom Vorarlberger Schachverband. Frauenreferentin Silvia Karner aus Altach und Präsident Philipp Längle aus Dornbirn. Wir sind, wie das unter Schachspielern auch üblich ist, bei einem freundschaftlichen Du. Sowieso ist Schach etwas, das Menschen und Generationen miteinander verbindet.
Wir haben in Vorarlberg, der jüngste Spieler ist 7 Jahre, der registriert ist und am Meisterschaftsbetrieb teilnimmt. Und der älteste ist 94. Also wir haben
eine ganz breite Spannweite.
Ja.
Und ich habe mir sagen lassen, man kann das Schachspiel auf der ganzen Welt spielen, weil es gibt einheitliche Regeln.
Genau, es gibt den Weltschachbund, die FIDE, die Fédération Internationale des Échecs. Die hat 195 Mitgliedsverbände. Also es ist einer der größten Sportverbände überhaupt, weil nicht so viele Sportverbände haben fast 200 Mitgliedsverbände. Und die haben ein einheitliches Regelwerk, ja. Das heißt, es ist also egal, welche Sprache man spricht, die Sprache des Schachs ist weltumspannend.
Wir lernen heute die interessante Schachwelt kennen und reden auch über diese Miniserie Damen Gambit oder Queen's Gambit, die in einem Streamingdienst angeboten wurde und sie hat einen regelrechten Schachboom ausgelöst. Ich freue mich über Ihre Gesellschaft. Heute tauchen wir ein in die Welt der Bauern, Türme, Springer, Läufer, Dame und König. Ich denke, ich habe alle. Und Sie wissen jetzt auch schon, von was ich rede, von Schach. Meine Gäste sind Philipp Längle vom Vorarlberger Schachverband und Frauenreferentin Silvia Karner. Herzlich willkommen. Silvia, was ist dein Beruf?
Also ich bin Restauratorin, habe in Wien studiert und habe jetzt das Glück, im Vorarlberg Museum eine Fixanstellung zu haben.
Du bist Restauratorin. Wie wird man Restauratorin? Wie kommt man auf die Idee, dass man sich mit alten Dingen beschäftigt?
Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht im Kunsthandwerk, also in Elbigenalb, in der Fachschule. Und dort ist natürlich diese Liebe auch zu den alten Objekten gekommen und gewachsen und habe mich dann irgendwann mal entschieden, nach Wien Restaurierung zu studieren. Es war wirklich ein Traum, ein Wunsch von mir, diesen Beruf zu erlernen. War dann ein paar Jahre selbstständig, also hier in Vorarlberg und viel in Wien und habe jetzt im Vorarlberg Museum angefangen zu arbeiten vor 2,5 Jahren.
Was waren so Dinge, die du restauriert hast? Wie kann man sich das vorstellen?
Weltobjekte teilweise, also ich habe auch einiges im Weltmuseum gearbeitet. Ägyptische Objekte war im Studium, ist ein Schwerpunkt von mir. Und dann freiberuflich, da kommt man zu unterschiedlichen, vergoldet habe ich teilweise. So im Sissi-Museum die Vertäfelungen,
ja. Wow.
Das war ein großes Projekt, da durfte ich mitarbeiten. Und sonst, man ist dann bei einem Altar dabei oder Skulpturen.
In meiner täglichen Arbeit, in meiner Medienwelt, da muss alles super schnell gehen, so ähnlich wie Blitzschach. Die Welt einer Restauratorin stelle ich mir ganz anders vor. Man arbeitet mit Kleinstteilchen und hat unendlich viel Zeit, um diese alten Dinge sorgfältig zu reparieren. Gibt es einen Zeitdruck bei deiner Arbeit?
Man hat teilweise sehr großen Zeitdruck und diese Millimeter und Arbeit ist dann auch dementsprechend zeitaufwendig und man hat ja Vorgaben, diese auch fertig zu bekommen und die Zeiteinteilung.
Das sind ja alles Kosten.
Dafür. Also man arbeitet zwar im kleinen Bereich, aber
ja, man steht
das
doch.
Ist genau dasselbe, wie man im Großen
genau.
arbeitet, halt ein
man
bisschen gröber.
Reden wir über dein intensives Hobby. Du spielst Schach.
Ich spiele Schach. Ich habe in meiner Jugend Schach gespielt, bin dann leider auch wie vielen Mädchen dann habe ich den Anschluss verpasst und habe mich dann auch mit dieser neuen Leidenschaft beschäftigt, mit dem Kunsthandwerk. Mhm. Aber es hat mich verfolgt immer. Also es war schon immer da, aber ich hatte einfach den Anschluss verloren.
Kannst du mir erklären, wie das funktioniert, dass man das versteht? Man beginnt als Kind im besten Fall oder als Mädchen oder als Bub. In welchem Alter ist das ideal?
Man sagt, man kann mit 4 schon beginnen, aber viele beginnen dann mit 6 oder 8.
Aber doch sehr jung.
Sehr jung, ja. Es ist auch dieses Spielerische. Die Kinder lernen da sehr schnell. Es ist wunderbar zu beobachten, wie die Kinder diese Fähigkeiten aufnehmen, wie sie spielerisch herangehen und die Figuren, so viel Spaß mit diesen Figuren haben. Ich zum Beispiel habe mit 9, 10 begonnen, sowas.
Mhm. Mhm. Und sind die Regeln nicht sehr kompliziert?
Die Regeln selbst sind eigentlich schnell mal verstanden. Also wie die Figuren ziehen. Die kleinen Kinder haben oft noch Probleme mit dem Springer, wie der Springer so hüpft. Der macht ja so ein L. Mhm. Aber sonst, so die Feinheiten wie Oper so, das lernen sie dann halt ein bisschen später. Oder die Rochade, das lernt man dann auch dann so langsam. Aber die Grundregeln sind eigentlich sehr schnell zu verstehen und sie werden auf der ganzen Welt gleich gespielt. Mhm. Die FIDE-Regeln.
Schach vereint Generationen, haben wir schon gehört, und man spielt dieses Spiel schon sehr, sehr lange. Indien, China oder Persien, irgendwann zwischen dem 3. und dem 6. Jahrhundert soll es angeblich erdacht worden sein. Ganz genau ist das gar nicht bekannt. 600 Millionen Menschen auf der ganzen Welt spielen Schach, haben meine Kollegen in Wien recherchiert. Angeblich doppelt so viel wie Fußball. Und es gibt Preisgelder von Hunderttausenden von Euro.
Ja, es gibt hohe Preisgelder im Schach, allerdings nur im absoluten Spitzenbereich. Ja. Das heißt, bei zum Beispiel österreichischen Staatsmeisterschaften im Einzel sind die Preisgelder irgendwo vielleicht einmal bei 1.000 Euro für den Sieger. Ja. Also das sind keine Dimensionen, wo ein Fußballer sich die Schuhe überhaupt binden würde. Ja. Wenn wir jetzt von der obersten österreichischen Spielklasse sprechen, ja, wenn wir das vergleichen dürfen. Aber natürlich die Top 20, Top 30 der Welt, die sind natürlich schon auch so, dass sie davon sehr gut leben können.
Weil wir gerade beim Sport sind, also Schach ist Sport, weil es gibt jetzt auch beim Sportgymnasium in Dornbirn einen Schachspieler, oder wird es geben?
Es wird ab Herbst den ersten Schachspieler im Spitzensportzweig des Sportgymnasiums geben, ja, was uns besonders stolz macht. Schach ist Sport, was man eigentlich auch schon daran erkennt, wenn man sich die Weltspitze anschaut. Erstens, in welcher Altersklasse die sind. Und das ist eigentlich sehr ähnlich wie in den meisten anderen Sportarten, dass also die Weltspitze, die sind alle so in der Altersklasse zwischen 20 und maximal Ende 30. Ja? Also das Höchstleistungsalter ist ähnlich wie in anderen Sportarten. Und wenn man sich auch anschaut, was die physischen Anforderungen mittlerweile sind, weil man darf nicht vergessen, wenn man von Turnierschach spricht, dann spricht man von Partien, die 4, 5, 6 Stunden dauern. Eine Partie. Und das Problem beim Schach ist, wenn ich da an einem Moment in diesen 5 Stunden unkonzentriert bin, ist die ganze Partie verloren. Das heißt, es ist eine extrem hohe Konzentrations- und Denkleistung, die da erforderlich ist. Und die erfordert natürlich auch entsprechende Physis. Mhm. Weil ich kann nicht 6 Stunden konzentriert sein, wenn ich nicht wirklich fit bin.
Ja. Und Silvia, derjenige, der sich noch nie mit Schach beschäftigt hat, kann wahrscheinlich einige Figuren benennen, doch wir machen jetzt Basisarbeit. Wir haben ein schwarz-weißes Schachbrett und verschiedene Figuren und die haben verschiedene Punkte.
Wenn wir mit dem Bauer anfangen, der Bauer hat einen Punkt, dann kommt Springer und Läufer, die haben dann schon 3 Punkte. Dann kommt der Turm, die sind da ganz am Rand, jeweils so 2, die haben 5 Punkte. Dann sind wir schon bei der Dame, die hat dann schon 9, also die stärkste Figur. Aber die wichtigste Figur ist der König. Ohne König kein Schachspiel.
Und alles geht auf den König, alles zielt auf den König ab, nämlich den Schachmatt zu setzen.
Das ist das Ziel im Schach.
Ja. Und das verstehen auch die kleinen Kinder.
Ja, auf die Krone.
Auf die Krone.
Wer sich das Schachspiel ausgedacht hat,
der hat, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, dem König eine wirklich starke Frau zur Seite gestellt, nämlich die Dame.
Das Schachspiel hat ja nicht schon immer so ausgesehen, wie es jetzt aussieht. Es war eine Entwicklung. Schach war ein sehr langsames Spiel im Mittelalter. Die Figuren, der Bauer hat nur ein Feld nach vorziehen können. Und eben die Dame war noch nicht die Dame. Und der Läufer, der war nur eine Hüpffigur, konnte auch nur einen Schritt gehen. So richtig, diese Langschrittigkeit bekamen sie dann erst in der Renaissance, weil sie wollten das Spiel einfach verschnellern. Die wollten ja Action auf dem Brett haben, weil so verdienten sie kein Geld. Also so wurden die Regeln dann verändert.
Schach ist ja ein Spiel, das vornehmlich von Männern gespielt wird. Wie ist das heutzutage? Ist die Zahl der Männer immer noch höher als die der schachspielenden Frauen?
Ja, sehr viel höher. Also wir haben weniger als 10% in Österreich im organisierten Schach.
Wieso ist das so? Weil es ein Strategiespiel ist, oder?
Es sind halt, die Sozialisierung ist sicher auch ein Grund dabei, dass Mädchen und Frauen einfach so generell weniger Anteil haben, also schon die Mädchen. Und dann ist es halt in der Pubertät, wenn sich dann halt durch die Interessen dann so verschieben und der körperliche Sport dann doch oft dann eher im Vordergrund ist und so Denksportarten dann doch eher dann bei den Jungs, die sich dann untereinander mit so einem Wettkämpfen und sich gegenseitig da pushen durch was anderes und dann fallen sie dann langsam weg, die wenigen, die eh schon Interesse gehabt haben.
Schachspielen, durch das, dass es so ein Strategiespiel ist, das würde ja ganz viele Hirnbahnen vernetzen. Und weil du jetzt gesagt hast, wegen dem Sport, also Hochleistungssport oder eine sportliche Disziplin, ist es ja inzwischen auch. Also körperlich fit sollte man schon sein.
In dem Sinne, dass man auch sehr lange sitzen kann und eben der Organismus funktioniert. Dass man genug Sauerstoff ins Hirn bekommt.
Genau.
Also dass man dieses Sitzfleisch hat mit bester Konzentration über mehrere Stunden und Tage. Also ein Turnier geht ja mehrere Tage lang. Ich habe vor der Pandemie meinen Urlaub mit Schachturnieren
verbracht.
Ja, genau. Also das war einfach der erste Urlaubstag, Reise hin, Vorbereitung und dann die so ein Turnier. Das sind 9 Runden. Also oft, dass man mehr als eine Woche dann sich dann vor Ort befindet und jeden Tag eine oder zwei Partien hat.
Schachspielen, so wie ihr das gewohnt seid im Verband, war ja in der letzten Zeit gar nicht möglich. Was gibt's für Möglichkeiten?
Es ist ja Schach in der Hinsicht ja sehr praktisch, weil es kann online gespielt werden, im Gegensatz zu anderen Sportarten. Und manche Vereine treffen sich online an einem Tag, so wie in einem Clubabend treffen sie sich jetzt halt online. Es gibt mehrere Anbieter, bei denen man sich anmelden kann und dort Turniere spielen kann. Da muss man mittlerweile, also man muss nicht lange warten, wenn man schnell eine Blitzpartie spielen mag. Eine Blitzpartie, das heißt 3 Minuten plus 2 Sekunden pro Zug bis 5 Minuten. Einfach so eine kurze Partie spielen, dann da melde ich mich an, sage, ich will eine Partie spielen und schwupps, ist ein Gegner da, egal zu welcher Uhrzeit. Es ist auf der ganzen Welt. Irgendjemand ist wach, irgendjemand hat Lust, gerade eine Partie zu spielen und ist gerade frei und da geht's rund. Und mittlerweile gibt's ja schon ganz viele Teams da. Man kann sich anmelden bei Teams und da gibt's Turniere. Wir haben zum Beispiel, es gibt eine Initiative Frauenschach in Österreich. Und da gibt's auch ein Team und die organisieren dann auch so Mannschaftsbattles, also wo man dann so Turniere spielt gegen Frankreich, England, also Frauen aus mehreren Ländern. Ich bin jetzt eher nicht so der Online-Spieler, aber da spiele ich gerne mit. Und dann gibt's nebenbei noch ein, so über Zoom, so ein Café, wo man dann noch mit den Spielerinnen vom Team noch ein bisschen plaudern kann nebenbei oder sich halt einfach aufregen kann, wenn man gerade irgendeinen Blödsinn gemacht hat oder wieder verloren hat und wieder verloren hat und wieder verloren hat.
Ja, aber ich merke schon, das ist eine richtig lebendige Szene, das ist schön. Was bedeutet denn für dich Schach?
Oh, ja, ich muss dazu sagen, ich bin ja 2014 erst wieder zum Schach gekommen, also als 30-jährige Frau. Und mit 2016 habe ich dann wieder angefangen, Turnierschach zu spielen. Und für mich bedeutet das einfach eine, ja, es ist eine unbegrenzte geistige Herausforderung für mich. Also wenn ich mich ans Schachbrett setze, wenn ich eine Partie beginne, dann ist das Eintauchen in eine andere Welt. Ich habe da meine Figuren, die jeweils ihre unterschiedlichen Stärken haben, Fähigkeiten haben, die ich einfach versuche, so bestmöglich einzusetzen, ihnen die besten Möglichkeiten gebe und versuche, da die Probleme zu lösen, die mir der Gegner stellt. Genau. Dann ab und zu funktioniert es, ab und zu weniger. Mhm. Aber verlieren muss man lernen, schon ganz früh, weil sonst...
Ja, das ist klar.
Und verlieren beim Schach tut weh.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man so mit dieser Leidenschaft dabei ist, wie du das bist. Silvia Karner und Philipp Längle vom Schachverband Vorarlberg sind heute meine Gäste. Und wir reden natürlich über Schach und eine Miniserie auf einer Streaming-Plattform, die so einen richtigen Hype ausgelöst hat, sodass ein Engpass bei Turnierschachspielen entstanden ist. Die Serie heißt Damen Gambit oder Queen's Gambit. Die Hauptdarstellerin, Beth Harmon, löst knifflige Schachstellungen, indem sie an der Decke die Partien visualisiert und dadurch Lösungen findet. Heißt, wer gut visualisieren kann, wer eine gute Vorstellungskraft hat, hat schon mal einen guten Vorteil.
Naja, das Zentrale ist sozusagen, was man lernt als Schachspieler oder was man jetzt auch fürs Leben vielleicht lernt, ist, dass wenn ich jetzt das mache, einen bestimmten Zug mache, was passiert dann? Was ist die Konsequenz meines Handelns? Ja? Also ich kann jetzt sagen, okay, ich überlege mir jetzt diesen Zug zu machen. Da muss ich mir überlegen, welche Optionen hat der Gegner, auf diesen Zug zu reagieren. Und da muss ich natürlich weiterrechnen, und was mache ich dann? Und ich muss da, wie ein Riesenbaum, es verschlüsselt sich. Und das kann ich natürlich nicht an dem Brett vor mir herumziehen, weil ich darf ja nicht den Gegner irritieren, sondern ich muss all diese Züge, die ich vorausberechne, die muss ich mir im Kopf vorausberechnen. Und da muss ich mir natürlich das vorstellen können, okay, ja, wie schaut dann die Stellung aus, welche Optionen gibt es dann? Und natürlich, je stärker man spielt, ja, desto tiefer kann man natürlich da vorausrechnen. Mhm. Und wie gesagt, aber das, was ich spannend finde oder auch fürs sonstige Leben oder für den Beruf auch relevant finde, ist einfach dieses sich überlegen, welche Konsequenz hat diese oder diese Maßnahme? Was passiert, wenn ich das mache? Hat der Gegner dann möglicherweise nur eine Möglichkeit, darauf zu reagieren? Ist es eine erzwungene Reaktion? Und dann ist klar, dann kann ich mich schon mit dem nächsten Zug beschäftigen. Oder ist es ein Zug, wo der Gegner ganz viele Möglichkeiten hat zu antworten? Und da muss ich mich entsprechend mit vielen anderen Möglichkeiten auseinandersetzen. Mhm. Und das ist etwas, was durchaus auch im Berufsleben, also zumindest auch in meinem Beruf, nicht schadet, wenn man solche Überlegungen anstellen kann.
Mhm. Was ist dein Beruf?
Ich bin Rechtsanwalt mit Leib und Seele, übe den Beruf jetzt schon fast 20 Jahre aus mittlerweile. Ein bisschen länger spiele ich allerdings Schach. Allerdings würde ich mich als stärkeren Anwalt als Schachspieler einschätzen. Ja. Deshalb ist es auch besser, dass ich mein Geld damit verdiene und nicht mit Schach.
Wann hast du denn begonnen, Schach zu spielen, oder wer hat das Interesse geweckt?
Ja, das ist recht skurril. Ich habe begonnen, ich war knapp 10 Jahre alt und ich habe bei irgend so einem Gewinnspiel, was war irgendeine Packung, ich glaube, ja, irgendein Frühstücksding, ja, und da konnte man einschicken und irgendwas gewinnen. Und da war, wenn man das einschickt, gewinnt man entweder ein Mühlespiel oder ein Schachspiel. Und ich habe mir dann gedacht, hoffentlich kriege ich das Mühle-Dings, weil ich kann nicht Schach spielen. Und dann, ja, kam es natürlich, wie es kommen musste, ich habe dann dieses Schachspiel bekommen. Und dann habe ich mich zuerst einmal geärgert, weil ich konnte ja damit nichts anfangen. Und dann ist aus dem Ärger aber natürlich Ehrgeiz geworden, ich will jetzt wissen, wie das funktioniert. Und dann gab es da zu Hause ein Schachbuch, das meinem Opa gehört hatte. Und dann habe ich mit Hilfe dieses Schachbuchs, habe ich dann halt so die ersten Dinge mir angeschaut. Und so bin ich dann aber auch relativ schnell über das berühmte Café Ulmer in Dornbirn, das damals die Schachhochburg war. Und das war dann in der Nähe von dort, wo wir gewohnt haben, bin ich sehr schnell auch in den Schachclub nach Dornbirn gekommen. Und ja, dann immer mehr halt den Reiz an diesem Spiel entdeckt. Ja.
Aber Turniererfolge hat es auch gegeben?
Turniererfolge hat, also ganz am Anfang habe ich im Club nicht sehr viel gewonnen. Und das hat mich natürlich geärgert, weil man verliert ja nicht so gerne. Und natürlich motiviert dazu, mich mehr damit zu beschäftigen. Und dann habe ich auch gewonnen und habe dann mehrere Titel auch in Vorarlberger Nachwuchsmeisterschaften und so weiter einheimsen können. Also im Nachwuchsbereich war ich durchaus noch ein ernstzunehmender Spieler. Ja.
Inzwischen bist du der Präsident vom Vorarlberger Schachverband. Wie groß ist der in Vorarlberg?
Im Vorarlberger Schachverband sind ungefähr 700 aktive Spieler vereint in 16 Vereinen. Und das Spannende ist, dass sich das Spektrum der Mitglieder, der Spieler in diesem Verband erstreckt vom Jüngsten, der 7 Jahre ist, bis zum Ältesten, der 94 Jahre alt ist. Und wenn man es jetzt noch einmal ein bisschen genauer aufteilen möchte, dann haben wir circa 100 Senioren, also circa 100 aktive Vereinsspieler im Alter von 65 plus, circa 200 Nachwuchsspieler, also unter 18-Jährige, und der Mittelbau, das sind dann ungefähr 400 Spieler im sozusagen im Erwachsenenalter, die aktiv in Vereinen Schach spielen.
Jetzt weiß man, Schach ist eher eine männliche Sportart. Wie viele Frauen habt ihr im Verein?
Wir haben etwas unter 10% weibliche aktive Vereinsspielerinnen. Das ist jetzt dann auch unterschiedlich, aber auch durchaus in allen Altersklassen, also bei den Kindern eher stärker ausgeprägt, aber auch im Seniorenbereich interessanterweise haben wir etliche Seniorinnen, die da auch an den Seniorenmeisterschaften mitspielen, wenn sie denn spielen dürfen, was im Moment ja leider unser großes Manko ist, dass wir im Moment unseren Spielbetrieb ja praktisch zur Gänze auf Eis gelegt haben.
Jetzt hat mir die Silvia Kahner schon erzählt, dass sie natürlich Online-Schach inzwischen spielt oder halt mehr spielt als normalerweise durch diese besondere Situation. Das ist eine Möglichkeit. Schöner ist natürlich, den Gegner vis-à-vis zu sehen und zu sitzen. Wie hältst du jetzt? Spielst du gar nicht oder machst du auch Online-Schach?
Also ich habe am Beginn der Pandemie, also vor etwa einem Jahr, wieder relativ intensiv online gespielt, weil wir da auch vom Verband aus natürlich entsprechende Initiativen ergriffen haben. Man spielt ja online anders, man spielt ja online vor allem Blitz und Bullet Chess, also das heißt, das sind Partien mit einer Bedenkzeit von maximal 5 beziehungsweise maximal 2 Minuten und da spielt man natürlich viel, viel mehr solche Partien. Aber ich habe so ungefähr 5000 Partien, glaube ich, gespielt im letzten Jahr online.
Aber das ist schon eine beachtliche Zahl.
Das ist schon relativ viel, aber das geht auch relativ schnell. Also wenn man jetzt so, einmal ein paar Stunden spielt, dann kann man da schon einmal 100, 150 Partien spielen am Stück.
Die Empfehlung kann also nur lauten dranbleiben, im Training bleiben. Ist ja, wie wir heute schon gesagt haben, auch eine Konzentrationsübung.
Ja, natürlich dranbleiben. Und wenn man das mit meiner Jugend vergleicht, es gibt da unglaublich unendliche Quellen im Internet, wo man sich wie Trainingsvideos anschauen kann, wo man sich Schulungsvideos anschauen kann, auch für jedes Level, wo man spielen kann mit anderen natürlich, wo man Aufgaben lösen kann. Also gibt es eine unerschöpfliche Vielfalt an Möglichkeiten, die hier online verfügbar sind. Und letztlich natürlich gibt es auch Trainer, die man so anhören kann im Internet und mit denen man über Skype oder über andere Videokonferenz-Tools Training machen kann. Ne?
Wir haben jetzt in dieser Stunde schon über die Miniserie Damen Gambit oder Queen's Gambit kurz gesprochen. Die Serie wurde nach einem Roman von Walter Tevis verfilmt. Hauptfigur ist Elizabeth Harmon, ein Wunderkind, das in einem Waisenhaus beim Hausverwalter im Keller Schach spielen lernt. Beth Harmon wird zur gefürchteten Kämpferin und spielt manchmal mit 3 Männern gleichzeitig Blitzschach. Schon auch für Schachprofis sehenswert, oder?
Also an dieser Serie Damen Gambit oder Queen's Gambit ist ja, ich meine, zunächst ist der Titel ja verwirrend, weil es wird ja nicht die Dame geopfert dabei. Ja? Man meint ja, das bedeutet, die Dame würde geopfert werden. Das ist nur die Bezeichnung einer Eröffnung, die sich auf dem Damenflügel, also auf der linken Brettseite, abspielt. Aha, okay. Da geht es nicht darum, dass die Dame geopfert wird. Nein, das Faszinierende in dem Film ist erstens, die haben sich sehr, sehr professionell die Beratungen eines früheren Weltmeisters geholt. Also der Garry Kasparov, der Weltmeister zu meiner Jugendzeit, der hat da das Filmteam beraten in schachlicher Hinsicht. Das heißt, das, was diesen Film auszeichnet, ist, dass das Niveau des Schachs, das man sieht, sehr hoch ist. Es geht einem ja sonst so, wenn man zum Beispiel Tennisspieler ist und man sieht in einem Film eine Tennisszene, dann denkt man sich, das ist nix, oder? Weil die können nicht schlagen, die Bewegungen sind seltsam. Aber das ist da nicht so. Also da ist das Brett richtig aufgestellt, da finden qualitativ hochwertige Partien statt. Und was auch noch spannend ist, in den Szenen, wo also die Hauptdarstellerin schnell zieht, gab es ein Handdouble. Also da wurde sogar eine deutsche Großmeisterin eingesetzt als Handdouble, weil die Schauspielerin, die glaube ich ausgebildete Tänzerin ist, wenn ich das richtig gelesen habe, ja zwar in der Lage ist, natürlich irgendwelche Züge zu machen, aber die natürlich nie so routiniert machen kann, wie jemand, der seit 20 Jahren Schach spielt und der Weltklasse-Niveau hat. Und da hat man daher für die Nahaufnahmen hat man dann ein Handdouble eingesetzt, eben diese deutsche Großmeisterin, die eben ähnlich zarte Hände hat. Die hat man gecastet vorher und die hat dann also diese schnellen Szenen abgedreht. Finde ich ja spannende Info eigentlich. Oder?
Mhm, finde ich auch. Vor allem ist es ja auch so, dass man dann sieht, wie ganz bewusst sie auch für Schachspieler diese Serie gemacht haben. Nicht nur für diejenigen, die sich nicht auskennen und die das faszinierend finden, sondern dass ein Schachspieler das auch noch sagt.
Ja, also das ist das, was die Schachspieler an der Serie, was denen gefällt, ist, also die Handlung der Plot ist sehr fiktiv, ja, also diese Person gab es nicht, wiewohl es eine Frau gab, die in der Weltspitze insgesamt auch der Männer vertreten war.
Mhm. Müssen wir dazu sagen, spielt in den 60er Jahren?
Ja, damals gab es keine, aber die Judith Polgar später, die war also in der Herrenweltspitze oder Herren in der allgemeinen Klasse in der Weltspitze unterwegs als einzige Frau, die es dann zu irgendeinem Zeitpunkt auch abgelehnt hat oder relativ bald einmal überhaupt reine Frauenturniere zu spielen. Ich sagte, ich spiele keine Frauenturniere, ich messe mich im Schach und das Schach ist geschlechtslos in dem Zusammenhang. Nein, was ich sagen wollte ist, also der Plot ist fiktiv, aber die Partien sind nicht fiktiv, sondern die haben tatsächlich ein hohes Niveau. Und das ist das, was ich vorher sagen, verglichen habe mit diesen Tennisszenen. Also da hat man bewusst auch geschaut, dass das auch eine entsprechende Qualität hat.
Beth Harmon heißt
ja,
die.
Ja, also eine Beth Harmon hat es in der Geschichte des Schachs nicht gegeben.
Die Turnierspieler haben in der Serie mit ihrer Körpersprache ganz deutlich gezeigt, dass sie nicht wirklich erfreut sind über so viel weiblichen Kampfgeist. Sie war dann aber ziemlich gnadenlos, ist sie mit den Herren umgegangen. Also das ist schon eine sehr starke Frauenfigur.
Also das ist durchaus eine Parallele zu der Judith Polgar, ja, dieser stärksten Frau, die jemals gespielt hat. Die hat auch, also und zwar auch einen sehr aggressiven Spielstil gepflogen und die hat also auch der Reihe nach die Männer vom Brett gefegt und das schon als kleines Mädchen und das kommt dann wieder noch hinzu. Also man ist überhaupt sehr unangenehm, wenn man nicht unangenehm, wenn man gegen eine Frau spielt, sondern unangenehm, wenn man gegen ein kleines Kind spielt. Ja? Mhm. Weil die ja natürlich mindestens so ehrgeizig sind wie man selber, aber meistens auch ganz stark und vor allem im Aufsteigen in ihrer Formkurve. Oder? Mhm. Und das ist für viele da durchaus auch schwierig, oder? Wenn sie da einen Jugendlichen gegenüber sitzen, der halt einfach besser ist.
Weil wesentlich mehr Männer als Frauen Schach spielen, will man mit einer sehr schönen Initiative die Frauen herauslocken. Das Projekt nennt sich Frau Schach.
Das ist ein sehr faszinierendes Projekt, ja, das in Wien unter Anführungszeichen erfunden wurde und einfach auf einem sehr, sehr niederschwelligen Zugangsprinzip beruht. Und vor allem eben den Vorteil hat, man muss nicht da in irgendwelche suchen, wo gibt es einen Verein, wo gibt es ein Vereinslokal, sondern man trifft sich einfach in einem Kaffeehaus gemütlich und spielt Schach. Und das ist eben ein sehr, sehr niederschwelliges Angebot und das wurde letztes Jahr nach Vorarlberg importiert von der Silja. Leider hat ja also auch da die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht und es gab noch kein Event. Aber wir sind ja davon überzeugt, dass wir irgendwann zeitnah diese Pandemie so weit überwunden haben werden, dass wir auch wieder solche Events abhalten können. Und dann wird das sicher bald also auch effektiv starten. Und ich finde das ein faszinierendes Projekt. Ja.
Die Gründerin von Frau Schach ist Caroline Spalt und, wie sich so gut trifft, eine gebürtige Vorarlbergerin. Man trifft sich zu einem gemütlichen Kuchen oder zum Kaffee oder doch zu einem Bier. Wie auch immer, plaudert und spielt nebenbei einfach Schach ohne Turnieratmosphäre.
Gibt es eigentlich einen Spruch oder wünscht man sich da was wie beim Angeln Petri Heil oder toi 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 für eine gute Aufführung?
Nein.
Also das ist so ein Motivationsspruch.
Es gibt kein gut Holz oder irgendwas. Man wünscht sich interessanterweise, normalerweise gibt man, das war ja am Anfang der Pandemie auch ein großes Thema, weil es ist schon, also Brauch unter den Schachspielern, dass man sich zu Beginn der Partie die Hand gibt. Und da war natürlich bei den Spitzenturnieren, die dann stattgefunden haben, auch die Frage, wie macht man jetzt das? Nicht? Verbeugt man sich da höflich so und Ähnliches? Und das sind so Dinge, die jetzt halt alle nicht stattfinden, dass man sich da die Hand gibt. Und auch zum Beispiel, wenn man ein Unentschieden vereinbart, ja, dann gibt man sich auch die Hand quasi zur Besiegelung des Unentschiedens. Oder man gibt auf und streckt dem Gegner die Hand entgegen und gratuliert ihm zur guten Partie. Das sind alles Dinge, die werden sich ja wahrscheinlich jetzt ein bisschen ändern, ja, aber natürlich ja, ist das, glaube ich, der geringste Einfluss, den die Pandemie jetzt insgesamt hat.
Ne? Und doch ist es komisch.
Sich die Hand nicht mehr gibt beim Schachspielen. Ja.
Silvia, was würdest du dir denn wünschen, jetzt vielleicht im Hinblick auch auf die Frau Schach, dass sich mehr Frauen dafür interessieren?
Also ich versuche jetzt gerade als Frauenreferentin Projekte zu starten, Sachen zu organisieren, in der Hoffnung, dass die Mädchen den Faden nicht verlieren, den Zugang nicht verlieren und die Freude daran behalten, dabei bleiben. Ich würde mir wünschen, wenn die Frauen doch den Zugang zum Schach finden, eben diese Freude entdecken, dass man sich da einfach doch so von der profanen Welt mal so kurz so eintauchen kann, so ein bisschen Abstand zu halten von der Hausarbeit, von allem Alltäglichen und sich da so ausleben, so wirklich ausleben kann, was einem wieder der Alltag vielleicht ein bisschen mehr Freude macht.
Mein ganz persönlicher Ansichtenblog am Schluss der Sendung. Liebe Silvia Karner, lieber Philipp Lengle, ich habe noch ein paar Fakten zusammengetragen. 600 Millionen Menschen auf der ganzen Welt spielen Schach. Es ist das komplexeste Spiel der Welt. Schon nach zwei Zügen können 72.084 verschiedene Stellungen entstehen. Die Wahl der verschiedenen Spielverläufe soll so groß sein, dass sie nur mehr geschätzt werden kann. Schach ist ein Spiel, das Generationen auf der ganzen Welt miteinander verbindet. Und wer das Gefühl hat, Schach könnte irgendwann einmal langweilig werden. Das wird es nie.
Schach und langweilig, da ist nie dasselbe, nie das Gleiche. Jede Partie wieder aufs Neue, auch wenn man ein Match spielt. Letztes Jahr habe ich mir ein Trainingsmatch gegönnt und da hatte ich jetzt eine ganze Woche lang denselben Gegner und es war jede Partie wieder was Neues. Ich habe zwar jede Partie verloren.
Ja, das ist Ansporn.
Aber mit Langeweile hat Schach nichts zu tun, weil es gibt keine Partie, die sich wiederholt hat. Und immer wieder auf neue Probleme stößt. Weil es ist ja auch immer ein anderer Gegner. Auch wenn es derselbe Gegner ist, dann hat der neue Pläne. Jeder Zug eröffnet andere Wege, andere Gefahren, andere Möglichkeiten.
Und ein Zitat noch am Schluss von Schachweltmeister Garry Kasparov. Schach ist nicht nur Sport, sondern auch eine Kunst und eine Wissenschaft. In diesem Sinn danke ich für die Zeit, wünsche alles Liebe, Uli von Delft.